heißt auch Totensonntag oder Ewigkeitssonntag oder auch Christkönigssonntag. Also, und all diese drei Namen haben was für sich. Und bei der Geschichte, da muss ich euch was erzählen, das ist schon einige Jahre her, da waren unsere Kinder noch ziemlich klein. Und da haben wir dazu was in der Bibel gelesen und da ging es darum, um die Offenbarung, wie Jesus, der Auferstandene, dann, wenn er wiederkommt, auf seinem weißen Pferd als der Sieger durch den Himmel reitet und seine Kinder zu sich holt. Und so mit Ewigkeit und Himmel, nachdem das ja erstmal mit dem Tod zu tun hat, wie komme ich in den Himmel? Naja klar, wenn ich sterbe. War das für unsere Kinder schon mal cool. Ich so, ey, Jesus hat ein weißes Pferd, cool. Also dann war der Himmel für unsere Mädels schon mal gebongt. Dann kam noch die Frage, ich weiß nicht mehr, wer meiner zwei Süßen, das ist schon ein paar Jährchen her, also Mama, meinst du, ich darf dann auch mal auf dem weißen Pferd von Jesus reiten? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, das musst du ihn fragen. Und als Familie lesen wir meistens in der Früh gemeinsam die Losung und beten dann gemeinsam. Und prompt hat diejenige meiner Töchter dann gesagt, so Jesus, und übrigens, wenn ich bei dir im Himmel bin, darf ich dann mal bitte auf deinem weißen Pferd reiten? Und dann waren so ein paar Sekunden andächtige Stille und dann kam so, Mama, der hat ja gesagt. Also für unsere Kinder war damit der Himmel schon mal gebongt. Und für die Jungs, auch von Adrian Plass, gibt es eine süße Geschichte. Das ist ein Engländer und einer meiner Lieblingsautoren. Da gibt es auch eine Geschichte, wo er drüber nachdenkt, so, ja, will ich überhaupt in den Himmel? Weil ich meine, so den ganzen Tag auf der Wolke sitzen und Halleluja singen, ist irgendwie ziemlich langweilig. Also so, will ich da tatsächlich hin? Weil das Leben auf der Welt ist ja irgendwie echt schön. Und ja, er geht dann durch einige typisch Adrian Bless urkomische Schlingen und Wendungen und am Ende der Geschichte unterhält er sich, glaube ich, mit einem Priester irgendwann mal drüber. Und der sagt zu ihm, Adrian, was macht dir am meisten Spaß im Leben? Was liebst du? Und ja, er meint so, eigentlich wollte ich lügen und sagen, ja, natürlich Jesus meinem Herrn nachzufolgen, aber irgendwie ohne nachzudenken, ist es mir einfach schneller rausgerutscht, als ich denken konnte, Cricket. Und dann hat der Priester gelächelt und hat gesagt, ich bin mir sicher, allein für dich, und ich bin mir sicher nicht nur allein für dich, wird Gott im Himmel einen riesen Cricketplatz bereithalten. Ja? Also alles, was irgendwie schön ist und Spaß macht. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und auch wenn man, also mir geht es zumindest so, ich mir nicht wirklich vorstellen kann, wie das denn mal sein wird. Es wird auf jeden Fall alles, was irgendwie schön und gut ist. Und nicht umsonst geht es in der Bibel ganz oft, wenn Jesus irgendwie vom Himmelreich erzählt, um eins der schönsten Feste, die man hier auf dieser Welt in diesem Leben feiern kann, nämlich Hochzeit. War jemand von euch schon mal auf einer Hochzeit dabei und fand das irgendwie cool? Was passiert denn auf so einer Hochzeit? Mimi, was passiert denn da? An was erinnerst du dich denn noch? Weiß nicht mehr? Essen, tanzen, jawohl. Alles, was Spaß macht. Ehrlich gesagt, tanzen war der Teil, wovor es mir bei meiner Hochzeit gegraut hat. Aber gut, ich habe es gemeistert, weil mein Mann ein guter Tänzer ist. Genau, essen, tanzen, feiern, trinken, Geschenke. Man feiert, dass Menschen sich lieben und miteinander durchs Leben gehen wollen. Und um eine Geschichte, wo es um eine Hochzeit geht, geht es auch heute. Die Frage ist jetzt, also wenn Jesus der König ist, die Krone auf dem Bild, das sind übrigens die Kronjuwelen der englischen Krone. Ja, also das Zepter hat so die Weltkugel obendrauf, also der König ist der Herrscher über den Erdkreis und die Welt. Naja, gut, man weiß nicht, ob das die Queen Elizabeth ob das vielleicht ein bisschen anmaßend ist, aber für Jesus ist es das auf jeden Fall nicht. Bei einer Hochzeit, wenn Jesus der König ist, könnt ihr euch vorstellen, dass auch Jesus mal heiratet. In seinem irdischen Leben war Jesus ja nicht verheiratet. Aber Jesus wird mal heiraten. Und wer weiß, wen. In wen hat Jesus sich verliebt, dass er diese schöne Geliebte mal heiraten will? Genau, die Gemeinde. Und wisst ihr was? Das sind wir. Da gehören wir auch dazu. Genau. Und in dieser Hochzeitsfeier, um ein Beispiel geht es da heute. Und den Text lesen wir mal gemeinsam. Ich lese ihn euch mal vor. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die 5 Törichten die anderen: Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten: Wir haben nicht genug Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen: Herr, mach uns auf! Aber er antwortete: Ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Auf dem Bild davor war mal so ein kleines Öllämpchen, so zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Man hatte die so im Haushalt und hat die so abends, wenn es dunkel war, zur Beleuchtung verwendet. Und so ein Öllämpchen hat ungefähr, so 3 Stunden lang gebrannt, je nachdem. Ich denke mal ungefähr wie so ein Teelicht. Deswegen habe ich heute so viele Teelichter dabei. Jetzt brauche ich mal mein Laternenkind. Die Sarah, holst dir mal deine Laterne bitte. Na, deine. Ja, die kannst du auch nehmen und dann braucht man noch die kleine, deine. Okay, also wie ihr sehen könnt, ist in der Laterne, die Sarah jetzt gerade in der Hand hat, eine etwas größere Kerze drin. Was schätzt ihr, wie lange die wohl brennt? Ja, irgendwie so 12 Stunden oder so wird die bestimmt brennen. Also das reicht für den Abend. Lea, halt mal deine hoch. Da ist jetzt ein Teelicht drin. So ein Teelicht brennt auch, so 2 Stunden vielleicht, 3, irgendwie so. Also wenn man jetzt mit so einer Laterne kommt, wäre es vielleicht schlau, sich zu überlegen, das brennt jetzt nicht den ganzen Abend lang. Da sollte ich vielleicht mal noch ein paar Teelichter mitnehmen. Als Reserve dann, weil damit komme ich nicht durch den ganzen Abend. Damit schon. Ich habe für euch mal ein bisschen geforstet, wie denn die Hochzeit so zur Zeit Jesu ablief. Und vieles davon ist gar nicht so viel anders als bei uns. Als erstes kommt natürlich, logisch, der Heiratsantrag. Man heiratet ja nicht einfach so, man will schon gefragt werden. Und das lief damals in der Regel so, dass der Bräutigam eben zu seiner Braut gegangen ist und hat um ihre Hand angehalten. Der hat sie gefragt, ob sie ihn denn überhaupt heiraten möchte. Und der musste auch die Eltern fragen: Vertraut ihr mir eure Tochter an? Darf ich eure Tochter heiraten? Und wenn die Eltern Ja gesagt haben und wenn auch die Braut Ja gesagt hat, dann ist die Sache gebombt. Und damals war das so, ohne Wein geht mal gar nichts. Also der Braut nimmt, wenn er um die Hand seiner Geliebten anhält, einen Wein mit. Und wenn die Braut und ihre Eltern einverstanden sind, dann wird der Wein getrunken. Und mir fällt dazu ein, die Hochzeit von Jesus, die Hochzeit zu Kana. Also damit hat Jesus sein öffentliches Wirken angefangen. Ab da hat, also vorher war er im Prinzip auch nur ein unauffälliger Zimmermann, der seinem Beruf nachgegangen ist. Aber ab da hat er angefangen, sich als der Messias zu zeigen und hat sich seine Jünger gesammelt und hat angefangen zu lehren, zu predigen und ist herumgezogen und hat den Menschen von Gott erzählt. Und nicht umsonst hat Jesus auf der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein verwandelt. Also jetzt nicht in allererster Linie darum, um dem Gastgeber jetzt das zu ersparen, dass es peinlich wird, weil irgendwie der Wein ausgegangen ist. Und auch nicht in allererster Linie, dass jetzt alle sich genügend besaufen können. Offensichtlich hat er das in Kauf genommen, weil war ja irgendwie klar, dass gefeiert wird. Ne? Aber er hat viel Wasser in Wein verwandelt. Das waren, wie viel, 3, 4, 5 so große Tonkrüge voll, also mehrere hundert Liter auf jeden Fall. Mehr als genug und guten Wein. Also viel Wein. Um die Hand seiner Braut anzuhalten. Und das ist die Gemeinde. Ab dann hat Jesus angefangen, sich als der Messias aufzutreten. Damit hat er um die Hand angehalten von seinen Jüngern, seiner Gemeinde, die ihm nachfolgen. Und nicht umsonst war das auf einer Hochzeit. Genau, und auch beim Abendmahl geht es ja bei uns immer darum, dass wir uns mit Jesus verbinden. Und auch da ist der Wein im Spiel. Nach dem Heiratsantrag, wenn das dann mal gebongt ist, dauert es meistens noch ein bisschen bis zur Feier, weil so eine Feier will ja vorbereitet sein. Und damals war es so, die Aufgabe des Bräutigams war, dass er dann meistens im Haus seiner Eltern eine Wohnung für die Braut hergerichtet hat, wo die beiden in Zukunft leben können. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, wie so ein Haus zur Zeit Jesu ungefähr aussah. Und entweder hat man neben dem Elternhaus noch ein Haus gebaut, dann für die zukünftige Familie des Bräutigams, oder man hat ans Haus der Eltern einfach noch einen Raum angebaut. Also auf jeden Fall, das war die Aufgabe des Bräutigams, dass er meistens neben oder in seinem Elternhaus die Wohnung herrichtet und baut, wo er mit seiner Braut und seiner zukünftigen Familie dann lebt. Die Braut hatte auch ein bisschen was zu tun bis zur Hochzeit, denn die große Hochzeitsfeier fand üblicherweise im Elternhaus der Braut statt. Also die Aufgabe der Braut war es, die Hochzeit vorzubereiten. Die Gäste wollen eingeladen werden, das Essen will vorbereitet und gekocht werden. Manche kommen von weit her, man muss Übernachtungsmöglichkeiten finden, schauen, wo bringt man denn die alle unter. Denn Hochzeiten zur Zeit von Jesus waren nicht irgendwie klein. Einmal so Eltern, Schwiegereltern, vielleicht noch die Geschwister, einmal zum Standesamt und gut ist. Sondern es ist auf jeden Fall die ganze Familie eingeladen. Alle Onkels, Tanten, Geschwister, Cousins, Cousinen. Selbstverständlich das ganze Dorf, in dem man lebt. Ja, das, der Ort des, aus dem Bräutigam. Das Dorf, wo die Braut lebt. Und alle Leute, die man sonst noch kennt. Also das waren richtig große Feiern und die wollten natürlich vorbereitet sein. Und das ganze Dorf hat zusammengeholfen. Auch dazu sagt Jesus was. Bevor er in den Himmel gefahren ist, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Da sind wir jetzt. Jesus bereitet für uns einen Ort vor, bei seinem Vater im Himmel. Und da gibt es weiße Pferde und bestimmt einen Fußballplatz und alles, was schön ist und was Spaß macht. Und ich bin mir sicher, wir werden nichts vermissen, was hier auf der Welt irgendwie schön ist. Genau, und wir warten jetzt drauf. Wann kommt er und wann holt er uns? Wann dürfen wir zu ihm kommen? Die Frage ist nur, wie bereit sind wir denn schon? Also, wie weit haben wir denn? Weil als die Braut ist es ja unsere Arbeit, das Fest vorzubereiten. Also, haben wir schon Gäste eingeladen? Wissen die Menschen, die uns kennen und die wir kennen, wissen die von Jesus? Also das wäre unsere Aufgabe, unsere Nachbarn, Freunde, Bekannten einzuladen und ihnen von Jesus zu erzählen. Es gibt noch die Geschichte, wo, ihr wisst schon, wo der Verwalter irgendwie Gäste eingeladen hat und alle haben es dann irgendwelche Ausreden. Der eine muss noch seine Ochsen anschauen und der andere hat ein Grundstück gekauft und alles Mögliche. Und wo der Herr dann sagt, okay, wenn die nicht kommen wollen, sollen sie es lassen. Geht raus an die Straßen, holt alle Lahmen, Blinden, alle Bettler, jeden, den ihr irgendwie finden könnt, rein. Mein Haus soll voll werden, wenn wir Hochzeit feiern. Also, das wäre unser Job in der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt. Genau, und wenn es dann soweit ist, dann zieht der Bräutigam ein. Ich meine, damals war die Welt noch ein bisschen kleiner, zwischen den Dörfern. Vielleicht hat er ja sogar im selben Dorf gewohnt, dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Wie weit ist denn das zukünftige Haus schon und wie laufen denn die Vorbereitungen? Wenn es aus dem anderen Dorf war, auch dann wurde man schon irgendwie benachrichtigt. Und dann war es meistens doch ein bisschen überraschend, weil so, okay, jeder weiß, es ist bereit. Aber so ganz den Tag und die Stunde und wann ganz genau, das war das Spannende an der Sache. Weil das hat tatsächlich der Bräutigam bestimmt. Ja, also er hat schon mal Erkundigungen eingeholt, ist alles vorbereitet, läuft das, passt das, ja. Aber dann war es so ein bisschen die Überraschung, wann kommt er. Und wenn der Bräutigam mit seinem Gefolge kommt, dann kommt der mit seiner Familie, mit seinem ganzen Dorf, mit allen, die von seiner Seite her eingeladen sind. Und dann wird hier vorher, da ist auch, das hat ein Künstler gemalt, das Bild, aber da wird unterwegs schon mal gesungen und gefeiert. Also das ist ein lauter, fröhlicher Umzug, der da auf das Dorf und auf das Haus der Braut zukommt. Also das ist nicht zu überhören. Dann heißt es, hey, der Bräutigam kommt. Also los geht's, schmeißt das Feuer an, schmeißt die Schafe auf den Grill. Ja, los geht's. Also das ist was, was nicht zu überhören war. Und in unserer Geschichte hat er sich doch ein bisschen verspätet. Also ja gut, Mitternacht ist schon ein bisschen spät, aber gut, keine Sorge, so eine Hochzeit hat damals eine Woche, also auf jeden Fall mehrere Tage gedauert, so zwischen 3 Tage und einer Woche. Also wenn schon mal groß gefeiert wurde, dann war das nicht in ein paar Stunden getan. Also auch wenn es Mitternacht ist, die nächste Woche wird noch gefeiert. Ist noch genügend Zeit. Und wir werden nicht nur eine Woche feiern, wir werden in Ewigkeit feiern, wenn Jesus kommt. Genau. In der Offenbarung oder in den Geschichten geht es darum, Jesus ist der König und Jesus kommt. Hey, wir heiraten einen König, ist euch das klar? So wie Prinzessin Diana damals, ja, so das kleine unscheinbare Mädchen heiratet den Königssohn. Wow, wir heiraten in eine richtig noble, große Familie. Also wir heiraten den König. Das wird mal richtig cool und ja, der Heilige Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, der soll sagen, komm. Also wir gehen drauf zu, wir warten drauf, dass wir mit Jesus in die Ewigkeit dürfen. Und in Ewigkeit wird gefeiert, da bin ich mir sicher. Genau, und bevor wir uns jetzt mit den Brautjungfern und mit den Lampen und dem Öl und so weiter beschäftigen, wo es darum geht, wer darf rein, wer ist ausgeschlossen, möchte ich eins nochmal sagen. Hey Leute, wir sind die Braut. Wir feiern Hochzeit mit Jesus. Ganz sicher. Aber wir haben tatsächlich, glaube ich, echt noch ein bisschen was zu tun. Wir haben, glaube ich, noch nicht alle unsere Aufgaben erledigt, die unser Job sind. Es gibt noch viele Menschen, die von Jesus noch nichts gehört haben. Damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt alle Menschen am Ende der Welt, sondern einfach unsere Nachbarn, unsere Freunde. Wen würdest du zu einer Feier einladen? Unsere eigene Familie. Kennen die alle schon Jesus? Und wenn wir dann bereit sind, heißt es tatsächlich geduldig zu warten. Weil, wie gesagt, der Bräutigam guckt schon, läuft das, ist alles vorbereitet. Er kommt jetzt nicht so, dass es peinlich wird. Ja, also Haus steht, dann gehe ich jetzt zur Braut und Essen ist noch nicht fertig. Es sind noch gar nicht alle Gäste da. Naja, nee, der guckt schon, der erkundigt sich schon, passt das alles. Aber dann ist es tatsächlich, das gehört so ein bisschen zum Spaß und zur Spannung, wann kommt er denn jetzt wirklich? Weil der genaue Zeitpunkt wird eben im Voraus nicht gesagt. Das hört man dann schon, wenn der Bräutigam mit seinem Feierzug da anmarschiert. Aber die Geschichte beinhaltet ja schon irgendwie auch eine Warnung, ne? So dass die einen Jungfrauen eben klug waren oder die Brautjungfern und haben genügend Öl mitgenommen, dass die Lampen leuchten und die anderen hatten halt nur sehr wenig dabei, so dass es nicht gereicht hat, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Und ja, das Licht ist natürlich ein Symbol dafür, dass man Jesus in seinem Herzen hat. Jesus ist unser Licht. Der Heilige Geist bringt unser Licht in unser Leben. Und ja, was wir tun, um seiner Ehre willen, das Evangelium, einfach das Licht hochzuhalten, das Licht des Evangeliums, des Glaubens und um uns gegenseitig zu ermutigen, der wird bestimmt kommen. Dafür ist es, denke ich, da. Es ist nicht in erster Linie da, um dem Bräutigam den Weg zu zeigen, weil ich meine, der weiß, wo seine Braut wohnt. Er ist ja nicht doof. Ne? Ich meine, gut, wenn es dunkel ist, ist es natürlich schöner, wenn einem der Weg geleuchtet wird. Aber ich glaube, wir brauchen das Licht. Und die Zuversicht, er wird kommen. Dauert noch ein bisschen, meine Güte, dauert es noch lang, aber der wird kommen. Wir sind bereit. Aber trotzdem denke ich jetzt, kein zusätzliches Öl mitzunehmen, das war halt einfach eine Unachtsamkeit, das war vielleicht gedankenlos. Aber ich glaube nicht, ganz ehrlich, dass das der Grund war, warum sie nicht mit zur Hochzeit durften. Jetzt überlegt mal, frag mal unsere Aserbaidschaner, wie ist denn das mit der Gastfreundschaft? Glaubt ihr ernsthaft, wenn die da gestanden wären und ein paar Lampen wären ausgegangen und der Bräutigam kommt und alle gehen Hochzeit feiern, kann man sich das vorstellen, dass der Bräutigam sagt, eure Lampen sind aus, na, ihr dürft jetzt aber nicht mit Hochzeit feiern. Hallo, das ganze Dorf ist eingeladen, jeder, den man irgendwie kennt, ist eingeladen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt die entscheidende Rolle gespielt hätte. Ob jetzt die Lampen leuchten oder nicht, ob da jetzt einer steht, der sagt, meine Lampe ist aus. Interessiert es irgendwen, wenn es um Hochzeitsfeiern geht? Ich glaube nicht wirklich. Ich denke, der größere Fehler war der, einfach wegzulaufen, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir nichts mehr, blöd, jetzt gehen wir nochmal los und schauen, dass wir uns noch welches kaufen, dass wir auch einen guten Eindruck machen, dass alle Lampen brennen, das sieht ja blöd aus, wenn zwischendurch welche ausgegangen sind. Hallo, alle sind beim Hochzeitsfeiern, glaubt man wirklich, dass der Tante-Emma-Laden im Dorf jetzt noch irgendwie aufhat oder überhaupt um Mitternacht? Also ist irgendwie doof, aber sie haben halt versucht, diesen kleineren Fehler, diese Unachtsamkeit aus eigener Kraft irgendwie wieder gut zu machen. Und genau deswegen haben sie die Hochzeit einfach verpasst. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Grund im alten Orient oder auch wahrscheinlich in eurer Kultur, eine Hochzeit zu verpassen, wenn du halt nicht da bist. Ja, ob du jetzt ein Geschenk dabei hast, ob jetzt deine Lampe brennt oder nicht, ich glaube nicht, dass es die entscheidende Rolle spielt, dass du dann deswegen vor die Tür gesetzt wirst. Nee, aber wenn du nicht da bist, ist es halt Pech. Ja? Und wenn sie dann klopfen und sagen, oh, wir wollen noch mit reinkommen, der sagt nicht, oh, eure Lampen sind aber aus, damit ohne Lampe kommt ihr hier nicht rein. Der sagt, ich kenne euch nicht. Da könnt ja jeder kommen und jetzt noch irgendwie mitfeiern. Alle, die eingeladen sind, sind da. Ja? Und dazu fällt mir so ein bisschen der Judas und der Petrus ein. Die haben auch beide eigentlich fast den gleichen Fehler gemacht. Fragen wir mal die Kinder, was hat denn der Petrus richtig Blödes gemacht? Wenn ihr euch das Bild anschaut, fällt euch das ein? Was hat der Petrus?
Er hat Jesus verraten.
Fast? Weiß nicht. Der hat Jesus verleugnet, als Jesus gekreuzigt, oder erstmal bevor er gekreuzigt wurde, in dem Hof, wo sie ihn verhört haben, da hat er sich doch in den Hof geschlichen. Und irgendwann sagt dieses Dienstmädchen zu ihm, hey, du gehörst doch auch zu Jesus. Und der Petrus sagt sogar dreimal, nee, ich kenne den nicht, nie gehört. Ich? Nee, ich schwöre, ich kenne den nicht. Ja? Und dann kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich daran, dass Jesus vorher zu ihm gesagt hat, hey, mein Freund, bevor der morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, dass du mich kennst. Und dann ist ihm das eingefallen und das heißt, und er ging raus und hat bitterst geweint. Und auch der Judas hat einen ziemlich großen Fehler gemacht. Das war das, was die Lea gesagt hat. Der hat Jesus verraten an die hohen Priester und er hat das Geld dafür kassiert. Aber der große Unterschied zwischen den beiden war, der Petrus ist in der Gemeinschaft der Jünger geblieben, obwohl er diesen Bock geschossen hat, aber er ist dabei geblieben. Und das hieß, er hat zwar wahrscheinlich 3 Tage lang echt die Hölle durchgemacht, aber er hat Jesus als den Auferstandenen gesehen und er hat Vergebung bekommen. Und Jesus hat ihm sogar seine ganze Gemeinde anvertraut. Also das dürfte er erleben, dass sein Fehler ihm vergeben wird und dass Jesus auferstanden ist. Das dürfte er erleben. Und das war genau der Fehler, den der Judas gemacht hat. Der ist weggelaufen. Der hat aus eigener Kraft versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Er ist zurückgegangen, er wollte das Geld zu den Priestern zurückbringen, nachdem er festgestellt hat, oh Mist, die verhaften den und die kreuzigen den jetzt. Ach du Scheiße, ja, das wollte ich jetzt wahrscheinlich doch nicht. Und er wollte ihnen das Geld zurückbringen. Und die haben gesagt, na, interessiert uns doch nicht, ist dein Problem. Da hat er das Geld dahin geschmissen und hat sich selber umgebracht. Er ist aus dieser Gemeinschaft rausgegangen, nachdem er gemerkt hat, er wollte es selber wieder in Ordnung bringen, er hat gemerkt, es hat nicht funktioniert und dann ist er weggelaufen und weil er sich umgebracht hat, hat er es leider nicht mehr erlebt, dass Jesus auferstanden ist und dass das irgendwie trotz allem Gottes Plan war. Und Jesus hätte bestimmt auch ihm vergeben, so wie er dem Petrus vergeben hat. Aber das war sein Fehler. Er war halt dann nicht mehr da. Und ich glaube, das ist bei den Jungfrauen auch. Genau. Und wir als die Braut Christi, wir brauchen auch noch ein bisschen Geduld. Und ich glaube, wir sollten uns gegenseitig wirklich ermutigen und uns gegenseitig das Licht hochhalten, uns gegenseitig Mut machen Und das ist, was auch so der, wo das Licht ja oder dieses Öl auch für den Heiligen Geist steht. Der Heilige Geist, all das sind Dinge, die sind in der Gemeinschaft der Christen. Nicht ein einzelner von uns ist die Braut Christi. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und jeder von euch und ihr gehört zur Gemeinde. Aber das ist genau der Punkt, versteht ihr? Die Gemeinschaft, die brauchen wir. Und in dem Moment, wo man aus der Gemeinschaft rausgeht und versucht, irgendwie seinen Kram selber zu machen, dann wird es nicht mehr funktionieren. Dann steht man alleine da und dann wird irgendwann dieses Lichtchen irgendwie ausgehen, weil man das selber irgendwie nicht schafft. Man kann sich selber nicht oder nur in begrenztem Maß irgendwie glauben und Vertrauen zusprechen und sich selber ermutigen. Gerade in so schwierigen Zeiten, da brauchen wir uns gegenseitig. Und zum Beispiel im Hebräerbrief, da steht, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Also er kommt. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun. Sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Also wir warten auf unseren Bräutigam, aber in der Zwischenzeit brauchen wir uns gegenseitig. Und dazu, ich freue mich, dass so viele da sind heute und ich möchte euch da wirklich ermutigen, gerade jetzt mit dem Corona und so weiter, jeder ist so ein bisschen einsam für sich alleine und macht sein Zeug, aber wir brauchen die Gemeinschaft. Und man kann Wege finden, dass man sich gegenseitig ermutigt, auch wenn man sich vielleicht nicht so ganz nah sieht. Aber wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen einander, damit unser Glaubenslichtlein hier nicht ausgeht.